Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich auf Dr. Elena Leineweber, Gynäkologin und Spezialistin für hormonelle Verhütung, Kinderwunsch und alles eigentlich, was mit Hormonen zu tun hat. Und ich freue mich heute sehr auf unser Thema, weil wir werden einige Mythen und Dinge, die man immer geglaubt hat, über die Pille zu wissen, vielleicht widerlegen und erklären und richtigstellen. Erstmal einen schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Grundsätzlich als Frauenärztin, würden Sie sagen, dass die Pille ein gutes Verhütungsmittel ist, ein sicheres Verhütungsmittel ist?
Das ist eine gute Frage oder interessante Frage. Ich persönlich, aus meiner Sicht als Gynäkologin, muss sagen, dass ich die Pille immer noch nach wie vor für ein sehr, sehr gutes Verhütungsmittel halte. Das gilt auch grundsätzlich für alle hormonellen Verhütungsmittel. Die Frage ist natürlich auch immer so ein bisschen, wenn es jetzt darum geht, wie gut ist ein Verhütungsmittel, wonach bewerten wir denn eigentlich das Verhütungsmittel, nach welchen Kriterien? Und bei einem Verhütungsmittel ist für mich eigentlich der priorisierte Bewertungspunkt der Sicherheit. Also wie sicher kommt es, wenn ich dieses Verhütungsmittel anwende, auch tatsächlich nicht zu einer Schwangerschaft? Und da muss man sagen, ist die Pille, und es gilt auch für alle anderen hormonellen Verhütungsmittel, sicherlich ganz, ganz weit vorne, neben zum Beispiel den Spiralen. Natürlich kann man Verhütungsmittel auch von einem ganz anderen Aspekt betrachten, nämlich wie, sag ich mal, eher die negative Sicht, wie greifen sie auf den Zyklus ein, was machen sie sonst noch sozusagen mit dem Körper und was machen sie mit mir, und das von einem anderen Punkt sehen, dann gibt es sicherlich Verhütungsmittel, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so viele Nebenwirkungen haben, wie die Pille sie haben kann, und die dann von mir auch favorisiert werden. Grundsätzlich würde ich aber sagen, dass die Wahl eines Verhütungsmittels eben immer eine ganz individuelle ist und extrem vom Alter der Patientin abhängt, von der Lebensphase der Patientin abhängt, von der Vorgeschichte. Und am Ende des Tages gibt es doch sehr, sehr viele Patientinnen, für die die Pille eigentlich das derzeit am besten verfügbarste Verhütungsmittel ist.
Früher gab es unterschiedliche Kombinationen. Mit früher meine ich vor 20, 30 Jahren. Da gab es die Pille, dann gab es eine Mikropille, eine Minipille. Wie ist das heute?
Es gibt heutzutage, ich glaube, über 140 verschiedene Präparate, und die haben nicht über 140 verschiedene Kombinationen, aber es gibt auch sehr, sehr viele Unterschiede in der Kombination dieser Inhaltsstoffe. Und zum einen unterscheidet man mal ganz grob gesagt Mikropillen von sogenannten Minipillen. Also das sind entweder Pillen, die haben quasi zwei Hormonanteile, einen Östrogenanteil und einen Gestagenanteil, oder aber, deswegen werden die übrigens auch als Kombipillen bezeichnet, oder aber man unterscheidet sie von den Minipillen, die überhaupt kein Östrogen haben. Die sind östrogenfrei, also reine Gestagenpillen. Das ist so eine grobe Unterscheidung. Und dann gibt es bei den Kombinationspräparaten auch Pillen mit unterschiedlichen Dosierungen, die sozusagen den Zyklus so ein bisschen, möchte ich mal sagen, nachahmen. Und dann gibt es andere, die immer die gleiche Wirkstoffkonzentration haben. Und auch das kann am Ende einen Unterschied machen für die Anwenderin.
Können Sie das nochmal erklären? Also wenn jetzt, was ist der Unterschied zwischen einer Pille, die immer in jeder Pille quasi an jedem Tag die gleiche Konzentration der Hormone hat, zu einer Pille, die unterschiedliche Dosierungen hat? Und was verändert das im Körper?
Naja, die Idee ist, oder möglicherweise kann man sich das, glaube ich, so ganz gut vorstellen, dass wir in einem normalen weiblichen Zyklus, in einem gesunden weiblichen Zyklus, ist es ja so, dass wir nicht über den Zyklus hinweg immer die gleiche Konzentration an Hormonen im Blut haben, sondern diese Hormonkonzentration, die ändert sich abhängig von der Zyklusphase. Und in den Präparaten, wo man eben unterschiedliche Konzentrationen gemacht hat, da hat man das ähnlich gemacht, dass man diesen körpereigenen Zyklus sozusagen nachgeahmt hat mit unterschiedlichen Konzentrationen. Dementsprechend kann man vielleicht als Anwenderin auch eine etwas unterschiedliche Stimmung über den Zyklus der Einnahme hinweg feststellen. Also ähnlich wie auch in dem natürlichen weiblichen Zyklus, wo, und ich glaube, das kennen wir Frauen alle, man sich nicht zu jedem Zeitpunkt im Zyklus gleich fühlt. Wenn man jetzt ein Präparat nimmt, was immer die gleiche Wirkstoffkonzentration hat, dann hat man so ein komplett stabiles Level an Hormonen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen bei meinen Patientinnen, wenn ich denen das erkläre, mit den Männern. Die haben auch ungefähr immer so den gleichen Hormonspiegel über einen Monat hinweg. Ne? Und genau, das ist quasi vereinfacht gesagt der Unterschied.
Und ist es so, dass ein Pillenpräparat, was unterschiedliche Hormone Mengen quasi hat, über den Monat verteilt, dann auch trotzdem an jedem Tag gleich gut schützt? Oder muss man da an mehreren Tagen aufpassen, um zu verhüten?
Nein, also das macht keinen Unterschied. Das schützt da an der Stelle genauso gut wie ein Präparat, was immer die gleiche Konzentration hat auch.
Jetzt gibt es einige vielleicht hartnäckige Vorurteile oder Vorstellungen, was die Pille mit dem Körper macht. Einige stimmen vielleicht, einige nicht. Und wie ich auch auf dieses Thema gekommen bin, das war eine Information von Ihnen. Sie haben das aufgegriffen, wahrscheinlich von Ihren Patientinnen, dass man denkt, und das habe ich auch bis jetzt gedacht, wenn man die Pille nimmt früher oder vielleicht schon früh anfängt oder auch lange nimmt, dann spart man sich als Frau Eier auf und hat dann, wenn man die Pille irgendwann absetzt, noch ganz viele Eier übrig, sprich, man verlängert den Zyklus nach hinten und hat ganz, ganz, ganz spät erstmal seine Wechseljahre. Was hat es damit auf sich?
Ja, tatsächlich habe ich das Thema oder diese Fragestellung aufgegriffen, weil eben das die Vorstellung von vielen Frauen ist. Und die ist ja auch total logisch. Man stellt sich das vor so, dass im Eierstock quasi ist wie so ein Lager von Eizellen. Und wenn ich jetzt keinen Eisprung habe, dann wird keine Eizelle aus dem Lager verwendet, also muss sie noch im Lager drin liegen und ich kann sie irgendwann später verwenden. Das ist vollkommen logisch, dass man so denkt, aber so ist es tatsächlich nicht. Denn es ist so, wir kennen zum einen unseren Blutungszyklus, das ist der weibliche Zyklus, wo man in der Regel so einmal im Monat blutet. Und dann gibt es aber noch einen Zyklus von den Eizellen. Und dieser Zyklus von den Eizellen, der dauert eigentlich so in etwa ein Jahr. Und das bedeutet, dass schon bevor so eine Eizelle tatsächlich am Ende springt, sie schon ein Jahr vorher, so kann man sich das vorstellen, generiert worden ist. Mit so einer ganzen Mannschaft von anderen Eizellen. Also es wird immer so eine Kohorte vom Körper generiert, dass die langsam heranreift. Und irgendwann ist dann der Zyklus gekommen, in dem mehrere Zellen anfänglich in Reifung gehen, aber nur eine eben das Rennen macht und dann springt. Und diese Kohorte, die wird jetzt quasi immer rekrutiert und geht auch zugrunde, egal ob ich zu einem gewissen Zeitpunkt, ja, egal ob ich sie genutzt habe oder ob ich schwanger geworden bin, nicht schwanger geworden bin, ob ich die Pille nehme oder nicht, die haben quasi so eine vorgeprimte Lebenszeit und wenn die vorbei ist, dann ist die vorbei. Und ob ich die Pille genommen habe für ein Jahr, für fünf, für zehn Jahre, ist vollkommen egal. Und das ist im Übrigen auch der Grund, warum ich jetzt zum Beispiel, wenn ich aus irgendeinem Grund eine Eizellpunktion mache, zum Beispiel im Rahmen eines Social Freezing oder einer künstlichen Befruchtung, dann gewinne ich ja mehrere Eizellen gleichzeitig und auch diese Eizellen sind dadurch ist es jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie früher in die Wechseljahre komme, weil die weg sind, sondern wie ich schon gesagt habe, die wären so oder so zugrunde gegangen. In dem Fall habe ich sie einfach nur ausreifen lassen und punktiert und damit gewonnen und gesichert. Hätte ich das nicht gemacht, dann würden die mir jetzt deswegen nicht zu einem späteren Zeitpunkt mehr zur Verfügung stehen.
Wo wir trotzdem jetzt beim Einsetzen der Periode und bei den Wechseljahren sind, obwohl das eigentlich gar nicht das Kernthema ist, aber kann man denn Pi mal Daumen sagen, wenn man je früher man die Periode bekommen hat, keine Ahnung, mit 11 oder 12, kommt man früher in die Wechseljahre als eine Frau, die zum Beispiel erst mit 15 ihre Periode bekommen hat, die erste?
So eine Tendenz, ja, mag das sicherlich sein, aber man kann das nicht verallgemeinern grundsätzlich sagen. Das ist nicht so, sondern jede Frau hat da genetisch bedingt sozusagen eine fruchtbare Phase. Und die kann eben auch sehr lang sein. Man hat tendenziell eher früher die Periode bekommen und dennoch kommt man nicht früh in die Wechseljahre, sondern zu einem ganz regulären Zeitpunkt. Also mit in etwa 50 Jahren.
Was sind noch Meinungen, Haltungen, vielleicht Falschinformationen über die Pille, die Sie öfter beantworten müssen oder korrigieren müssen?
Ich glaube, eine sehr häufige Falschinformation ist, dass man durch die Pille zunimmt. Also das ist definitiv eine Sache, die zum einen ich aus meiner Erfahrung in der Praxis als auch was die Studienlage angeht, überhaupt nicht bestätigen kann. Es gibt sicherlich Mädchen und Frauen, die mit der Einnahme der Pille zugenommen haben. Die Frage ist dann immer, ist das wirklich Fettgewebe, was sie zugenommen haben, oder sind es vielleicht Wassereinlagerungen? Man geht davon aus, dass es in der Regel so bis zu 2 Kilo Wassereinlagerungen sein können, die dann aber auch wieder weg sind, wenn man die Pille absetzt. Aber es gibt auch einen sehr, sehr großen Anteil an Frauen, die Gewicht zunehmen, wenn sie die Pille absetzen. Und wahrscheinlich, möglicherweise hat es auch was damit zu tun, dass, hatte ich ja anfangs erklärt, wenn man jetzt die Pille einnimmt und ein relativ stabiles Hormonlevel unter Einnahme der Pille hat, dann hat man durch dieses stabile Hormonlevel vielleicht nicht ganz so viele, möchte ich mal jetzt übertrieben gesagt sagen, Fressattacken oder immer wieder Hungergefühl, dass es dann eventuell doch besser, wenn man die Pille nimmt. Und ich mache da eben in der Praxis ganz unterschiedliche Erfahrungen. Es gibt auch welche, die ganz klar bestätigen können, okay, eigentlich habe ich an das Gewicht zugenommen, als ich sie abgesetzt habe. Ich denke, das ist individuell eben sehr, sehr unterschiedlich. Und wir dürfen auch nicht vergessen, viele Mädels und Frauen, die beginnen, die Pille zu nehmen, die nehmen sie in einer Lebensphase, nämlich in der Pubertät, starten sie damit, wo sich der Körper sowieso extrem viel wandelt. Und wo man vielleicht auch, das muss man ehrlicherweise sagen, ohne Start der Einnahme der Pille auch an Gewicht zugenommen hat, hätte.
Wenn ich mich daran erinnere, habe ich immer zu den Zeiten, wo ich eine Pille genommen habe, nicht eine Pille, sondern die Pille, wo ich die Pille genommen habe, in Erinnerung, dass meine Brüste größer geworden sind oder in der Zeit anders waren als ohne Pille. Ist das eine verklärte Erinnerung oder hängt das tatsächlich irgendwie auch mit der Pille zusammen?
Also das hängt definitiv zusammen. Also es gibt auch jetzt immer noch Pillen, wo ich sagen würde, wo das tendenziell vielleicht ein bisschen häufiger der Fall ist als bei anderen, hat schon auch sehr mit der Konzentration der Hormone zu tun. Es gibt ja bei den Pillen, wie ich eben schon gesagt habe, auch Unterschiede in den Inhaltsstoffen. Und gerade die Pillen, die man typischerweise vor vielen Jahrzehnten häufig verwendet hat, die haben tendenziell eher sozusagen dazu geführt, dass das Brustwachstum durch die Hormone, die in der Pille enthalten sind, beschleunigt worden ist.
Andere Risiken, die der Pille nachgesagt werden, zum Beispiel Thromboserisiko, andere Gesundheitsrisiken. Ich weiß noch, dass mein Vater mich, als ich angefangen habe, die Pille zu nehmen, aber das war auch noch zu einer anderen Zeit, das war vor 25 Jahren, als ich angefangen habe, hat mich gewarnt, mach das nicht, ist nicht gut für den Körper, gibt es verschiedene Risiken. Wie ist das heutzutage?
Also es ist definitiv so, dass man unter der Einnahme der Pille, also wir reden jetzt von einer kombinierten Pille, das heißt einer Pille, die ein Östrogen- und ein Gestagenanteil hat, dass darunter das Thromboserisiko erhöht ist. Das ist so, aber man muss das so ein bisschen sehen im Vergleich zu anderen Risiken, die auch das Risiko für eine Thrombose extremst erhöhen. Zum Beispiel spreche ich da von Übergewicht oder Rauchen. Das sind Sachen, die fast in dem gleichen Maße wie die Einnahme der Pille das Risiko für eine Thrombose erhöhen. Und davor haben meiner Erfahrung nach die allermeisten Frauen meistens gar keine Angst, vor der Einnahme der Pille dann aber sehr wohl. Das würde ich immer so ein bisschen relativieren, aber es gibt natürlich immer wieder selten den Fall von einer Frau, die dann doch durch die Pille eine Thrombose bekommen hat. Also es hat sich ein Blutgerinnsel gebildet, was womöglich auch zu lebenslangen Aber man muss natürlich auch bedenken, dass es trotzdem immer wieder vereinzelt Frauen gibt, die unter Einnahme der Pille eine Thrombose, also ein Blutgerinnsel bekommen haben, das womöglich auch lebenslange Folgen hat. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man das mit den Patientinnen bespricht und dass man auch ganz genau hinschaut, gibt es irgendwelche anderen Risikofaktoren dafür? Ist eine Patientin vielleicht übergewichtig? Gab es in der Familie schon Probleme mit Gerinnungsstörungen? Solche Geschichten, um mögliche Kofaktoren, also weitere Risikofaktoren zu kennen und dann zu entscheiden, ob die Pille tatsächlich das richtige Verhütungsmittel ist, welche Pille man wählen sollte und, und. Denn man sollte sich an der Stelle klar machen, so eine Thrombose entsteht meistens, oder ich würde sagen, wahrscheinlich in der Regel nicht nur durch die Einnahme der Pille, sondern meistens sind noch andere Risikofaktoren mit daran beteiligt gewesen, die dann zusammengekommen sind. Manchmal hätte man es vielleicht vermeiden können, weil man sie eigentlich schon kannte. Und es gibt aber auch den Fall, dass man sie eben nicht kannte, wie zum Beispiel eine unentdeckte, unbekannte Gerinnungsstörung.
Was ist mit Pillen, die man durchnimmt? Es gibt ja auch Pillen, die man quasi durchnimmt und wo man auch einen Zyklus, glaube ich, sogar verhindern möchte, bewusst. Wann wird diese Pille empfohlen und was sind ihre Vorteile?
Ich glaube, Sie sprechen da von einer Gestagenpille, also einer Pille, die keine Östrogene enthält. Das hatte ich schon vorhin einmal angedeutet. Das bedeutet, dass diese Pille immer eine gleichmäßige Konzentration von nur dem Hormon Progesteron hat und eben keinen Östrogenanteil. In der Regel nimmt man diese Pillen häufig ohne Pause durch. Ein Grund dafür wäre zum Beispiel, dass die Erkrankung Endometriose vorliegt. Da wird die Pille tatsächlich als Medikament zur Therapie der Symptome der Endometriose verwendet. Ein weiterer Grund ist aber auch, dass eine Patientin mit einer Pille verhüten möchte, aber sogenannte Kontraindikationen, also Zustände vorliegen, die sozusagen die Einnahme der Pille für zu risikoreich erachten, wie zum Beispiel, dass in der Vorgeschichte eine Thrombose, eine Gerinnungsstörung bekannt ist, dass eine Patientin sehr viele Risikofaktoren für eine Thrombose hat oder aber auch eine Migräne hat mit Gesichtsfeldausfällen. All das wären Gründe dafür, warum man eine Pille mit einem reinen Gestagen verwendet. Denn darunter mache ich mir dann eben keine Sorgen mehr, dass es zu großen Komplikationen kommt. Vielleicht noch ein weiterer Punkt, der sehr interessant ist an dieser Stelle. Viele Patientinnen kommen auch zu mir und sagen, ja, ich möchte gerne eine Pille haben ohne Östrogene. Meine Freundin nimmt die und ich habe gehört, das ist total gut und hat ja viel weniger Risikofaktoren. An der Stelle möchte ich immer sagen, ja, prinzipiell ist es natürlich so, dass diese Pillen weniger Risikofaktoren haben, speziell was jetzt die Thrombose angeht. Aber sie haben eben nicht nur Vorteile, sondern sie haben auch einige Nachteile. Zum einen, eine Kleinigkeit ist zum Beispiel, dass es darunter sehr, sehr häufig zu einer Zyklusinstabilität kommt, also dass man immer wieder mal Schmierblutung hat. Oder aber, und das finde ich viel wichtiger, dass dieser Östrogenanteil in der Pille ja auch einen gewissen Sinn hat oder weiteren Sinn hat, denn normalerweise in unserem normalen Zyklus haben wir ja auch Östrogene, ja, die weiblichen Hormone. Und wenn ich die jetzt nur noch ganz wenig in einer niedrigen Konzentration im Körper habe, dann kann das auch mitunter mit anderen Nebenwirkungen einhergehen, wie zum Beispiel Haarausfall oder einer Stimmungsverschlechterung oder aber auch im schlimmsten Fall dazu, dass unsere Knochendichte abnimmt, wenn wir solche Präparate über einen langen, langen Zeitraum nehmen und dabei eine niedrige Konzentration an weiblichen Hormonen haben. Und deswegen finde ich es immer ganz wichtig, dass man auch da ganz genau hinschaut und es individuell entscheidet. Und Nur weil etwas für meine Freundin vielleicht angebracht und richtig und auch gut ist, bedeutet es nicht gleich, dass es für mich auch die perfekte Lösung ist, sozusagen.
Es gibt da nicht wirklich eine Allgemeinlösung. Das kommt von Frau zu Frau, kommt auf die Frau an, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse, das Alter, die Patientin oder die Frau selbst. Also da spielen viele Faktoren eine Rolle. Nichtsdestotrotz höre ich, dass Sie eine Befürworterin der Pille sind. Wenn Sie nochmal zusammenfassen müssten oder ein Plädoyer nochmal halten, warum finden Sie es das beste Verhütungsmittel?
Also ich halte die Pille ganz klar nicht unbedingt für das beste Verhütungsmittel, ja, aber ich bin insofern ein Befürworter, dass ich sage, sie ist nicht so schlecht, wie sie die ganze Zeit in den Medien, vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken dargestellt wird. Die Pille ist sicherlich immer noch gerade für junge Frauen in einer gewissen Lebensphase eine sehr gute Option und sollte auch als eine solche anerkannt werden. Ich sage immer meinen Patientinnen, die Einnahme oder das Ausprobieren ist keine Einbahnstraße. Man kann damit ja auch immer wieder aufhören, wenn man damit tatsächlich nicht gut zurechtkommt. Mein Eindruck ist aber, dass die allermeisten Frauen doch relativ gut damit zurechtkommen.
Als Alternative zur Pille, welches Verhütungsmittel würden Sie empfehlen?
Tatsächlich gibt es für mich nicht das eine perfekte Verhütungsmittel. Das hängt wirklich ganz individuell von der Patientin und ihren Bedürfnissen ab. Eine Alternative, die auf jeden Fall auch eine sehr, sehr große Sicherheit garantiert, sind sicherlich Hormon- und Kupferspiralen. Das sind einfach so ein bisschen No-Brainer, sag ich mal, was jetzt die Sicherheit angeht, sofern die denn richtig in der Gebärmutter platziert sind. Dann kann man von einer großen Verhütungssicherheit ausgehen. Und wenn das sozusagen mein größtes Bedürfnis bei der Wahl des Verhütungsmittels ist, dann würde ich mich auch sehr für die aussprechen. Wenn wir uns jetzt die Pille im Vergleich angucken, dann ist es sicherlich so, dass wir uns auf jeden Fall auch im Klaren darüber sein sollten, dass die Einnahme der Pille dazu führt, dass der eigentliche Zyklus nicht mehr stattfindet. Und wenn man das als Priorität hat oder sich das gerne wünscht als Frau, dann ist es eben wichtig, dass man nach einem anderen Verhütungsmittel Ausschau hält.
Solange die wirkungsvolle Pille oder Verhütung, die der Mann nehmen kann, nicht erfunden ist oder nicht funktioniert oder nicht irgendwie vergleichbar sicher ist und auch vor allem anerkannt ist, ist das ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, Frau Leine Weber. Vielen, vielen Dank für die guten Informationen rund um die Pille.
Sehr gerne.
Und euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Folgt gern Dr. Ela auf Instagram und Nicole Nötzl Official. Und wenn ihr Anregungen für Themen habt, freue ich mich immer sehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es schon wieder mit der Folge Mama La Papp für heute. Und bitte niemals vergessen, ihr Mamas und Papas, ihr seid die wahren Superhelden. Bis bald.
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzl.